Ja, liebe Gemeinde, auch von mir einen schönen Gruß. Abraham. Wir wollen heute über Abraham nachdenken und in der Predigt davon hören. Wer war Abraham? Wo hat er gelebt? Was hat er gemacht? Und was können wir daraus lernen? Und was hat das mit uns heute alles überhaupt zu tun? Nun wird wohl der größte Teil von uns Abraham und seine Geschichte kennen. So, und da ist eine gewisse Gefahr drin. Man denkt, kenne ich schon, also schalte ich gedanklich ab. Ja, hier rein, da raus. Und bei der Gefahr ist, wenn man so daran an die Sache herangeht, dann lernt man auch nichts Neues. Wenn man sagt, ich kenne das alles schon, hier rein, da raus, dann lernt man nichts Neues. Deshalb lohnt es sich, zuzuhören und vielleicht mal auch den einen oder anderen Punkt entdecken und sagen, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ach, das ist eine Sache, das kann ich in meinem Leben anwenden. Ja, schauen wir mal. Also lassen wir uns auf die Geschichte ein und stellen uns mal den Irak vor. Der Irak, was gibt es da? Wüste, es ist heiß, es gibt Beduinen. Und dann gibt es den Fluss Euphrat. Da ist es auf einmal grün. Da gibt es Dattelpalmen, da gibt es Felder. Und da lebte Abraham. Nämlich in Ur in Chaldea, wie es in der Schrift heißt. Das ist eine Stadt, oder es war eine Stadt, heute eine Ausgrabungsstätte, im heutigen Süden des Irak am Fluss Euphrat. Wann er dort genau lebte, ist umstritten. Es gibt so die Möglichkeit, so 2100 vor Christus, 1700 vor Christus oder anders wann. Also das kann zum Teil über Jahrhunderte schwanken, man weiß es nicht so genau. Ist auf jeden Fall lange her. So, er hieß ursprünglich auch nicht Abraham, sondern Abram. Und seine Familie war eine Nomadenfamilie. Haben wir schön auch in diesem kleinen Trailer da gesehen. Es war eine Nomadenfamilie, wie aus dem späteren Verlauf der Geschichte hervorgeht. Die werden also in ihren Zelten in der Nähe von Ur gelebt haben. Vielleicht hatten sie auch ein Haus in Ur, in dem sie zeitweise lebten. Abraham war verheiratet mit einer Frau namens Sarai, die später in Sarah umbenannt wurde. Und von der es gleich am Anfang heißt, Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Das wird später noch wichtig. Das war die Lage. Abraham lebte also mit seinem Vater Tarach und seinen Brüdern Nahor und Haran und seiner Verwandtschaft dort in Ur. Sein Bruder Haran starb dort. Da nahm sein Vater Tarach einen Teil der Familie, nämlich seinen Sohn Abraham, dessen Frau Sarai, und den Enkel Lot, den Sohn seines verstorbenen Sohnes Haran, und machte sich auf die Wanderschaft, um ins Land Kanaan zu ziehen. 1. Mose 11, Vers 31. Das ist das heutige Israel-Palästina. Da war für mich so ein Aha-Effekt. Denkt, Abraham bekommt den Auftrag von Gott, dahin zu ziehen. Der Vater hatte das schon vor. Er kam da nur nicht hin. So, warum er das machte und was er in Kanaan wollte, wird nicht gesagt. Aber Gott muss da seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Denn Gott sagt später zu Abraham in 1. Mose 15, Vers 7. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, sagt Gott. Tara und seine Familie machen sich also auf den Weg und reisen aber nicht nach Westen, direkt nach Israel, denn da müsste man durch die fast wasserlose Wüste, sondern ziehen den Fluss Euphrat hinauf, etwa 1000 Kilometer weit, bis zu einer Stadt namens Haran, die so heißt wie Abrahams verstorbener Bruder, und lassen sich dort erst einmal nieder. Abrahams Vater Tara stirbt dort. Die Stadt Haran gibt es noch heute und heißt auch heute noch so. Sie liegt im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien. Und von dort kann man, wenn man will, das fruchtbare Land nach Süden, nach Israel ziehen, ohne eine Wüste durchqueren zu müssen. Das heißt also erst hoch nach Haran und dann hier am Mittelmeer wieder runter nach Israel. Ja, und dann ist also der Vater gestorben. Abraham und seine Verwandtschaft leben dort in Haran. Und es meldet sich Gott zu Wort. So, und Gott sagt, 1. Mose 12, ich lese mal die Verse 1 bis 7, lass ein bisschen was aus. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Beziehungsweise auch in dir sollen sich Segen wünschen alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham Haus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham nahm seine Frau Sarai und sein Lot, seinen Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um in das Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis zu der Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dem Herrn dort einen Altar, der ihm erschienen war. Soweit jetzt erstmal diese Sache. So, dann Gott meldet sich zu Wort. Es wird nicht erklärt, wie man sich das vorstellen soll, wenn Gott spricht. Es wird auch nicht gesagt, woher Abraham überhaupt Gott kannte. Man erfährt nur, Gott spricht und macht ihm Versprechungen, und Abraham macht das. Er macht sich auf den Weg etwa 700 Kilometer ins Land Kanaan, und dort erscheint ihm Gott noch einmal. Dazu muss man wissen, dass Abrahams Vorfahren fremden Göttern dienten. Das erfahren wir von Josua, der sagt nämlich in Josua 24, Vers 2, so spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Tara, Abrahams Vater und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Abraham stammte also nicht aus einer Familie, die glaubensmäßig so war, wie man sich das wünscht. Man muss einschränkend sagen, dass auch die Menschen, die anderen Göttern dienten, Gott als den Schöpfergott kannten. Die Familie, aus der Abraham stammt, wird also vermutlich Gott auch angebetet haben, aber eben nicht nur ihn allein, sondern auch andere Götter. Und dieser eine Gott, der in der Familie nur einer von mehreren ist, der meldet sich zu Wort und gibt Abraham den Auftrag, in ein fremdes Land zu ziehen. Und Abraham macht das. Und dabei geht Abraham ein Wagnis ein. Im Orient leben die Menschen in Großfamilien. Und die gehören wiederum Stämmen an, als noch größere Einheit. Hat einer ein Problem mit den Angehörigen einer anderen Großfamilie, dann kann er sicher sein, dass die eigene Großfamilie ihn unterstützt. Hat er ein Problem mit einem Angehörigen eines anderen Stammes, unterstützt ihn notfalls der gesamte eigene Stamm. Da sieht man zum Beispiel heute noch bei traditionell denkenden Türken, wenn die traditionell denken. Da hat einer eine Auseinandersetzung, und dann finden sich 50 Freunde und Verwandte ein, um ihn zu unterstützen, und bei seinen Gegnern ebenso. So, hat der Türke eine Auseinandersetzung mit einem Nicht-Türken, helfen ihm auch nicht verwandte Türken, einfach deshalb, weil er ein Türke ist. Das kennen wir aus dem Duisburger Norden, und das ist da im Orient ist das dann da so und nicht anders. Und vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund sagt Gott zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er nimmt ja seinen Neffen Lot mit. Jetzt denkst du dich, naja gut, Tara ist doch mit Lot und Abraham aus Ur gezogen. Jetzt ziehen die alle nach Kanaan. Aber Gott sagt: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft. Offensichtlich haben sich noch andere Verwandte da in Haran niedergelassen. So, und die verlässt er jetzt. Dann ist Abraham zwar nicht alleine, sondern er nimmt noch Knechte mit, und nicht zu wenig. Später im Land Kanaan will er 318 Knechte haben. Wie viel er ursprünglich hatte, weiß ich nicht. Aber er hat nicht mehr seine Verwandtschaft im Rücken, die ihn unterstützen kann, wenn es Probleme gibt. Er kommt in ein Land, wo es keinen Staat gibt, wo man das Recht selber in die Hand nehmen muss. Ein Land, das er nicht kennt, und geht ein Wagnis ein. So. Und jetzt haben wir einen aktuellen Bezug. Wenn uns Gott einen Auftrag gibt, irgendetwas Unbekanntes zu wagen und dabei auch Sicherheiten aufzugeben, machen wir das? Abraham tat das. Er ging eben in dieses Land, das er nicht kannte, ohne Rückhalt durch seine Verwandtschaft und mit dem Versprechen, der Vater eines großen Volkes zu werden. Und das, obwohl seine Frau unfruchtbar war und keine Kinder bekommen konnte. Und sich dann hinterher auch noch herausstellte, dass sich in Sachen des versprochenen Nachwuchs lange Zeit überhaupt nichts tat. Abraham geht sich dieses Wagnis ein. Ist die Frage, wenn Gott uns beruft und sagt, jetzt gehst du mal, machst du was völlig Unbekanntes, irgendwo, du gibst die gewohnten Sicherheiten auf Risiko, machen wir das oder machen wir das nicht? Abraham machte das. So, und es stellt sich noch eine andere Frage, was hat sich Gott dabei gedacht, als er Abraham berufen hat? Um das zu verstehen, müssen wir bei Adam und Eva anfangen. Der fängt bei Adam und Eva an, ne? Ja. Also der Urmensch lebte in Harmonie mit Gott, seiner Umwelt und sich selber. Aber er sündigte und wurde aus dem Paradies vertrieben. In der Folge nahmen die Gewalttaten und Bosheiten auf der Erde so überhand, dass es Gott bitter leid tat, dass er überhaupt Menschen erschaffen hatte. Er sah also die Art und Weise, wie die miteinander umgehen und sagt, päh, furchtbar. Er beschloss, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten und nur Noah und seine Familie leben zu lassen. Das kam dann auch so. Und danach senkte er die Anforderungen ab, die er an den Menschen stellt, denn er sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8, Vers 21. Er sagt sowas wie die Sintflut, das schicke ich nie wieder, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der Mensch ist so. Der ist böse. Der ist von Jugend auf böse und damit muss man rechnen. Und dann geht Gott den nächsten Schritt. Er sagt, ich wähle jetzt ein Volk aus, das ist mein Mustervolk und mit dem gehe ich meinen Weg. Und dazu braucht er dann eben den Abraham. Von dem deinen Nachkommen sollte also dieses Mustervolk dann abstammen. Und dieses Mustervolk sollte dann nach seinem Willen leben und der Welt zeigen, wie man richtig lebt. Und die anderen Völker, naja, ich will nicht sagen, dass sich Gott um die nicht mehr kümmerte, aber das war dann sozusagen auf Sparflamme. So, und jetzt sollte aber diese Konzentration auf ein einziges Volk nicht von Dauer sein, sondern irgendwann sollte der Zeitpunkt kommen, wo von diesem Volk aus der Glaube an Gott in alle Welt ausgeht. Und das geschah durch Jesus. Jesus kam auf die Welt wegen unserer Sünden und starb wegen unserer Sünden und stand von den Toten auf. Und hinterher gibt er den Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und das kündigt Gott Abraham schon an, indem er sagt, in dir sollen gesegnet werden oder sich Segen wünschen alle Geschlechter auf Erden. Da weist er schon auf Jesus hin. Er weist darauf hin, also pass mal auf, aus dir wird ein großes Volk, aber irgendwann kommt die nächste Stufe, dann breitet sich der Glaube an alle aus. So, und die Nachkommen, die Abraham hat, sind einmal so leibliche Nachkommen, das Volk Israel, die Juden, und einmal geistige Nachkommen, das sind wir, die Christen, das neue Israel, Israel nach dem Geist, wie der Apostel Paulus sagt. Wir sind dann quasi die geistigen Nachkommen von Abraham. So, und Abraham war also, er schrieb Weltgeschichte, als er dann da mit seinen Leuten dort als Nomadenführer sich auf den Weg machte. Und ich denke mal, er begriff überhaupt gar nicht, welche Rolle er in der Weltgeschichte spielt und wie wichtig er eigentlich ist. Es ist einfach, er bekommt von so einem Gott einen Auftrag, er soll ein anderes Land ziehen und dann dieses Versprechen da mit dem großen Volk. Was da alles hintersteht, diesen ganzen heilsgeschichtlichen Zusammenhang, das begreift er überhaupt gar nicht. So, und da können wir auch wieder die Brücke zu uns schlagen. Es könnte ja mal sein, dass auch wir von Gott Aufträge bekommen, die eine ganz große Sache sind. Und wir erkennen es nicht, weil die ganz große Sache ziemlich banal, klein und unscheinbar anfängt. Und wenn man sich dann auf diese Sache dann eingeht, wird darauf dann ein ganz großes Ding. Und da merkst du erst gar nicht. Du begreifst gar nicht, welchen Zusammenhang das alles so ist. Also wir haben jetzt schon zwei Punkte, nämlich einmal diese Sache mit dem Wagnis und einmal die Sache, dass Gott ja, große Sachen unter Umständen klein anfängt und der Mensch das so gar nicht erkennt, aber Gott da einen viel größeren Plan hat. Und für Abraham hat jetzt die ganze Sache einen Haken. Seine Frau Sarai bleibt unfruchtbar und kriegt kein Kind. Als Gott dem Abraham zum vierten Mal erscheint, wir haben ja hier zweimal gehört, einmal, dass er den Auftrag gibt, ins Land Kanaan zu ziehen, und wo er dann da ist, erscheint er ihn dann nochmal, ein zweites Mal. Dann erscheint er ein drittes Mal, erzählt das Gleiche nochmal, dann erscheint er ein viertes Mal. Und dann spricht Abraham den Gott auf die Dache an. Er sagt, ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Das hat man dann auch gesehen in antiken Keilschrifttexten. Das war also damals der übliche Rechtsbrauch, wenn ein Paar keine Kinder hatte, dann gab es einen Adoptivsohn. Und dieser Adoptivsohn war der Erbe und der musste dann hinterher auch für die Adoptiveltern dann sorgen, wenn die mal alt sind. Schließlich gab es ja keine Renten- und Pflegeversicherung damals. So, und also Abraham sagt das und Gott präzisiert seine Zusage. Er sagt, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, soll dein Erbe sein. 1. Mose 15, ich lese hier mal was. Und er sagt dann noch, und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein, wie die Sterne am Himmel. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. So, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. So, für Gott war Abraham ein gerechter Mann und zwar deswegen, weil er ihm glaubte und weil er ihm vertraute. Ist die Frage, können wir das von uns sagen? Wenn Gott uns eine Zusage gibt, glauben wir das, vertrauen wir ihm und sagen, na, passiert doch sowieso nicht, sieht man doch, dass nichts passiert. Ne? Ja, also jedenfalls, Abraham glaubte, er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und danach tut sie ihm nach Sachen Nachwuchs, aber auch immer noch nichts. Ne? So die Nachkommen, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel oder den Sand am Meer, nix. Ja. Da wird Sarai, seine Frau, aktiv und schlägt vor, dass Abraham mit ihrer Sklavin Hagar schläft. Ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme, sagt Sarai. Und das entspricht nicht Gottes Schöpfungsordnung, aber es war damals auch so üblich. Es war damals üblich, wenn eine Frau dann keine Kinder bekommen konnte, dann konnte es sein, dass sie ihre persönliche Sklavin, die ihr gehörte, nicht dem Mann, also Frauen hatten auch Besitz, die besaß eine Sklavin, dass sie dann dem Ehemann zur Verfügung gestellt wurde, der schlief mit ihr und das Kind, das sie dann zur Welt brachte, wurde dann auf dem Schoß der Herrin geboren, dass sie auf meinem Schoß gebäre, wie es dann später bei der unfruchtbaren Rahel dann heißt, ne? Das wurde auf dem Schoß der Herrin geboren, das Kind, und das galt dann als Kind der Herrin. Heutzutage würde man für sowas vielleicht irgendwo, gibt es solche Geschichten wie Leihmutterschaft, also was ja hier in Deutschland zu Recht verboten ist, weil ja die Leihmutter dann auch eine emotionale Bindung an das Kind dann gewinnt, aber in anderen Ländern ist das erlaubt. Und damals hatte man diese Tour dann da. Das entspricht nicht Gottes Schöpfungsordnung, war aber so. Und Abraham macht das so und er bekommt dann auch Nachwuchs von der Hagar, so heißt die Sklavin nämlich. Und das Kind heißt Ismael und von dem stammen die Stämme in Nordarabien ab. Da gibt es dann irgendwie noch Streit zwischen der Hagar und der Sarai und ähnliches, das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, es gab da Probleme. So, und dann erscheint Gott dem Abraham zum 5. und 6. Mal. Und macht klar, dass es da noch einen Sohn geben wird, und zwar von seiner Frau Sarai. Und dieser Sohn wird der Sohn der Verheißung sein. Das wollen beide erst gar nicht glauben, denn Sarai war schon längst jenseits der Zeit, dass sie ihren Monatszyklus hatte und sexuell lief zwischen den beiden nichts mehr. Das sagt die dann auch noch ausdrücklich, ich lese den Satz mal vor. Abraham und Sarah waren alt und hochbetagt, dass es Sarah nicht mehr ging, nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Und in der alten Luther steht, nun, da ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen. In der Elberfelder ist das Liebeslust, also da lief sexuell nichts mehr. Ne? Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sprich, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. denn ich fürchtete dich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Ja, es kommt dann hinterher, beide bekommen tatsächlich noch einen Sohn, den Isaak, und über den, die bekommen auch nur den einen, also man sieht jetzt von den ganzen Nachkommen, die so Sarai sind wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel, sieht man nichts, er bekommt einen, der Isaak hat dann zwei Söhne, mit dem geht dann einen die Verheißung weiter, das ist der Jakob, und der hat 12 Söhne, von dem stammen dann die 12 Stämme Israels ab. So, und es wird dann noch, der Abraham wird noch umbenannt, er, Abraham heißt, der Vater ist erhaben, und er bekommt dann den Namen Abraham, das heißt Vater von vielen, also von vielen Nachkommen, von denen man noch erstmal noch gar nichts sah, die er auch zeitlebens noch überhaupt nicht sah. Und die Sarai wird auch umbenannt in Sarah, beides heißt Fürstin, aber diese Umbenennung drückt sozusagen den Neuanfang aus. Was sieht man denn daran? Also man sieht an alledem, Menschen, mit denen Gott etwas Besonderes vorhat, die lässt er unter Umständen lange warten, um ihren Glauben auf die Probe zu stellen und damit sie lernen, auf Gott zu vertrauen. Und bei Abraham sah das so. Er wartete lange Jahre auf den versprochenen Nachwuchs und bis er dann am Ende kam. Abraham ging also ein Wagnis ein. Er gab Sicherheiten auf, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Sein Glaube wurde auf die Probe gestellt und er lernte, Gott zu vertrauen. Wo er bzw. seine Frau Eigeninitiative ergriff, die nicht mit Gott abgestimmt war, führte das zu Problemen. Ein zentraler Teil des weltgeschichtlichen Plans Gottes, vermutlich ohne dass dem Abraham das in der Tiefe bewusst war, dieser zentrale Teil, das war Abraham. Die Frage, lebte der zielbewusst? Gott hatte sein Ziel. Gott hatte sein Ziel, das Abraham wohl nicht so ganz klar war. Aber Abraham verhielt sich letztendlich so, dass Gott zu seinem Ziel kam. Sein Ansehen auf Gott beruhte darauf, dass er Gott glaubte und ihm vertraute. Und so setzte er Gottes Plan um. Das ist, man sieht, es hat einige Bezüge zu uns. Wir können daraus das eine oder andere lernen. Und in der Weise hat Gott dann auch Abraham gebrauchen können. Amen.